Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Einen schönen Freitag zusammen. Ja, zwischen den Jahren ist ja immer viel Zeit für Filme und Serien. Sicher nicht unklug, genau da einen Streaming-Hit der letzten Jahre in die zweite Staffel starten zu lassen.
Beginnt mit den Spielen.
Rotes Licht, grünes Licht.
Ihr habt Leute getötet. Wie kann das so ein Spiel sein?
Wenn Sie die Regeln befolgen, können Sie mit dem Preisgeld unversehrt nach Hause gehen.
Squid Game 2. Die Spiele gehen weiter und es durfte auch wieder ordentlich Blut dabei fließen. Aber was bringt eigentlich diese Neuauflage einer bösen Gesellschaftskritik aus Südkorea? Das ist unser Thema gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen dazu. Die zweite Staffel der südkoreanischen Serie Squid Game ist gerade angelaufen, weltweit sehnlichst erwartet, denn die erste Staffel war ja ein Riesenerfolg, ein globales Phänomen, allerdings auch scharf kritisiert als jugendgefährdend wegen ihrer Blutrünstigkeit. Im Moment macht Südkorea ja auch politisch Schlagzeilen, ein Militärputsch wurde gerade noch so verhindert, der Präsident abgesetzt inzwischen. Ja, und das alles in einem Land, das als gesichert demokratisch und als absolut zuverlässiger Partner des Westens galt. Doch in dieser Gesellschaft scheint schon einiges zu brodeln. Und auch da gibt Squid Game einige Hintergründe, einigen Aufschluss. Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin Vera Klocke hat sich die Fortsetzung auf Netflix angeschaut. Hallo Vera.
Hallo.
Ja, also erstmal zu der Geschichte. Was ist das große Thema bei Squid Game und wie geht es jetzt nach der ersten Staffel weiter?
Ja, die Ausgangslage von Squid Game ist ein gesellschaftliches Problem der südkoreanischen Gesellschaft, nämlich dass viele Menschen privat immens hoch verschuldet sind und deswegen es kaum schaffen, mit eigener Kraft aus dieser Misere herauszukommen. Und im Zentrum der Serie, der ersten Staffel und jetzt auch der zweiten Staffel, steht der Protagonist Ji-hoon, gespielt von Lee Jun-jae, der glücksspielsüchtig ist und sich als einer von insgesamt 456 verzweifelten Personen dazu bringen lässt, auf so einer Insel gegeneinander anzutreten in Spielen, um dann das Ziel zu erreichen, nämlich eine hohe Geldsumme zu gewinnen. Was die Teilnehmerinnen aber nicht wissen, ist, dass VerliererInnen nicht einfach ausscheiden, sondern umgebracht werden und das vor den Augen der Superreichen. Und Protagonist Ji-hoon gewinnt am Ende der ersten Staffel das Spiel und das Geld, insgesamt 45,6 Milliarden südkoreanische Won, umgerechnet sind das über 30 Millionen Euro.
Und dafür sind ja offenbar Protagonisten bereit, so ungefähr alles zu machen, eben auch ihr Leben zu riskieren. Da fragt man sich natürlich, wo setzt da jetzt die zweite Staffel an, was gibt es da Neues noch dazu?
Ja, der Protagonist Ji-hoon hat jetzt eben das Spiel gewonnen und das Geld gewonnen, bekommt dann aber totale Gewissensbisse, weil er das Gefühl hat, dass er ja mitverantwortlich ist auch für den Tod der anderen Person. Er hat ja von dem Tod profitiert und entscheidet sich jetzt dagegen, einen Neuanfang mit dem Geld zu machen, sondern versucht, die nächste Runde des Spiels zu stoppen. Und das heißt, er schleust sich wieder in diese Spiele ein und möchte die Gruppe dazu bringen, gemeinsam abzubrechen.
Teilnahmeerklärung Paragraph 3. Die Spiele enden, wenn die Mehrheit der Spieler sich dafür ausspricht. Stimmt doch, oder?
Das ist korrekt.
Dann möchte ich, dass jetzt abgestimmt wird.
Natürlich. Wir respektieren Ihre freie Entscheidung. Dann geben wir jetzt vor der Abstimmung bekannt, wie viel Preisgeld bisher angesammelt wurde.
Ja, die Mitspielerinnen sind nach dem ersten Spiel total panisch und wollen aufhören. Als sie mitgekriegt haben, dass VerliererInnen eben umgebracht werden, entscheiden sich dann aber dafür, doch weiterzumachen, als sie von dem hohen Gewinn hören. Und hier deutet sich schon dieses Dystopische an, eben, dass Menschen bereit sind, für Geld den eigenen Tod und den Tod anderer Menschen auf sich zu nehmen. Und was wir in Staffel 2 eigentlich sehen, ist nochmal eine Steigerung zu Staffel 1, nämlich es gibt noch viel mehr Blut, viel mehr Konflikte, auch unter den SpielerInnen, größere Spannungen als vorher und ein noch deprimierenderes Ende.
Also man merkt es ja auch schon bei der Beschreibung, dass diese Serie eine böse, bitterböse Gesellschaftskritik ist. Wie verhält sich's damit? Also wird dieser Faden noch weiter gesponnen in Staffel 2?
Ja, der Regisseur Wang Dong-hyuk hat erklärt, er wolle das kapitalistische System kritisieren, das Menschen eben in Gewinner und Verlierer unterteile und in einem ja gefährlichen Wettbewerb gegeneinander aufgehetzt werden. Und was ich besonders eindringlich fand, waren tatsächlich die Szenen, in denen klar wird, dass sich die Teilnehmer in gegenseitig nicht vertrauen können. Unter anderem, weil sie von dem Tod der anderen Person profitieren. Denn es ist ja Teil des Spiels, dass mit jeder Person, die stirbt, nochmal mehr Geld in dieses Sparschwein kommt, dass dann quasi die Person, die bis zu Ende bleibt, gewinnen wird. Und das ist auch so der Kern der Kapitalismuskritik hier, nämlich dass Arme durch Strukturen dazu gebracht werden, gegen andere Arme vorzugehen und zum Beispiel nicht Superreiche zu bekämpfen.
Also im Prinzip ein Klassenthema auch, ein fehlendes Vertrauen in dieses kapitalistische System.
Ja, genau. Und ich finde auch, dass das ein bisschen an den aktuellen Prozess von Luigi Mangione erinnert, der ja aktuell beschuldigt wird, den United Healthcare CEO Brian Thompson umgebracht zu haben. Da gibt es ja gerade einen ziemlichen Social Media Hype, in dem der mutmaßliche Mörder glorifiziert wird. Und das passiert eben vor allem, weil ihm zugetraut wird, gegen dieses korrupte System vorzugehen, in dem Arme diskriminiert werden und noch weiter ausgebeutet werden. Und ich finde, da sieht man so eine Parallele zu Squid Game, wo es ja auch darum geht, dass Individuen kein Vertrauen mehr in Institutionen haben und ja nicht darin vertrauen können, dass sie zum Beispiel vom Staat geschützt werden. Ich glaube aber auch nicht, dass dieser gesellschaftskritische Aspekt die Serie so erfolgreich hat werden lassen, sondern vor allem die visuelle Ästhetik, die super eingängig ist.
Die ist tatsächlich sehr besonders. Vielleicht, dass man, wenn man es nicht gesehen hat, wie wird das erzählt und was ist das eben für eine Ästhetik?
Ja, das Figurenensemble ist zum Beispiel aktualisiert worden. Es ist ein Rapper hinzugekommen, ein gescheiterter Kryptounternehmer und eine Transfrau. Ansonsten tauchen auch Personen aus der ersten Staffel weiter auf. Ansonsten ist das Setup aber sehr ähnlich geblieben und ich glaube, das ist auch entscheidend. Vor allem, wenn es zum Beispiel um diese ikonisch gewordenen Overalls geht, diese pinken oder das überdimensionale Sparschwein, die Mörderpuppe von dem Spiel Grünes Licht, Rotes Licht. Das sind so Bilder, die nach der ersten Staffel besonders schnell in den popkulturellen Kanon eingeschleust werden konnten und die auch einen großen Anteil am Erfolg der Serie haben, weil die so wiedererkennbar sind und auch für nachfolgende Produkte wie das Merchandise zum Beispiel ermöglicht haben, an so ja sehr bekannte Bilder anzuknüpfen.
Die Serie sollte ja eigentlich auch tatsächlich nur aus einer Staffel bestehen. Nun hat der Regisseur sich dann wohl aufgrund des Erfolges eben doch bereit erklärt, eine zweite zu machen. Bleibt die Frage, ob jetzt die Fortsetzung inhaltlich wirklich Sinn macht. Ist das so?
Ja, beim Anschauen der zweiten Staffel hat man schon den Eindruck, immer wieder auch Bilder zu sehen, die man vermeintlich eigentlich wie schon kennt. Und natürlich hat es damit zu tun, dass es diese zweite Staffel jetzt gibt, weil die erste eben so ein besonders großer Erfolg gab. Es gab, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Merchandise, Videospiele. Es gab sogar eine Reality-Show für echte Menschen, die teilnehmen konnten, die dann nicht umgebracht worden sind, aber auch diese Spiele gespielt haben. Aktuell macht Puma jetzt zum Beispiel eine Version des Tracksuits und bei McDonald's in Australien kann man das Squid Game Happy Meal essen. Und das heißt, diese neue Staffel wirkt eigentlich auch wie Teil von einer Maschinerie, die jetzt ein gutes und erfolgreiches Produkt einfach weiterführen möchte. Darin ist das aber für Fans der Serie, glaube ich, schon ergiebig, weil eben die Motive, die man kennt, immer weiter auftauchen. Und trotzdem wirkt das natürlich vor dem Ansatz der Show ironisch, die ja explizit versucht, kapitalismuskritisch zu sein, jetzt aber wiederum, ja genau, das, was im Kapitalismus funktioniert, dann weiterzuführen.
Also in sich schon irgendwie widersprüchlich. Die zweite Staffel der südkoreanischen Serie Squid Game läuft auf Netflix, ist für Fans auch sicher ein Muss, für alle anderen vielleicht nicht so unbedingt. Da kann man dann vielleicht auf die erste nochmal zurückgreifen. Das war auf jeden Fall unsere Kritikerin Vera Glocke dazu. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Schauen wir nach Georgien. Das war ja 2024 ein wirklich sehr hochdramatisches Jahr dort. Im Moment befeuert die prorussische Regierungspartei weiter die Unzufriedenheit, insbesondere der jüngeren Menschen im Land, von denen sehr viele in die EU und in die NATO wollen, statt eben von Putins Russland dominiert zu werden. Noch immer ist der mutmaßliche Wahlbetrug nicht aufgearbeitet und so lange wird auch die proeuropäische Opposition weiter auf die Straße gehen und demonstrieren und die Polizei mit Gewalt dagegen vorgehen. Auch die Kulturszene Georgiens ist betroffen. Wie sehr, das wollen wir jetzt mit Journalist und Georgien-Experte Henrik Schütz besprechen. Hallo.
Hallo.
Ja, Henrik, wie sehen denn die Proteste inzwischen aus? Wie hat sich das entwickelt? Man hört ja ein bisschen weniger von Ausschreitungen als vorher.
Ja, also aktuell gehen immer noch tausende Menschen auf die Straße, um für eine europäische Zukunft Georgiens zu demonstrieren. Aber die sind sehr viel kleiner geworden, diese Demonstrationen. Die werden nämlich dezentral organisiert. Also damit will man weniger angreifbar sein. Also vorher, wenn das eine Person oder Organisation organisiert hat, dann konnte die Polizei die eben verhaften. Und das hat sich jetzt geändert. Dadurch hat die Gewalt auch nachgelassen. Und es kommen jetzt auch mehr Menschen wieder auf die Straße. Letzten Samstag gab es eine riesige Demonstration. Da wurde unter anderem von 200.000 TeilnehmerInnen gesprochen. Die wurde auch von Tänzerinnen organisiert und angeführt. Und dahinter haben sich dann sehr viel mehr Menschen eingereiht und ja, mitgetanzt.
Das ist ja schon eine gewaltige Zahl. Eigentlich erstaunlich, dass das dann hier wiederum gar nicht in der Größe so berichtet wird. Zumindest ist mir das durchgerutscht. Aber wenn man sich diese ja, tanzenden, Protestierenden anschaut, die sind ja dann praktisch alle im Gleichschnitt, Hand in Hand. Bisschen was hat das ja Militärisches, oder? Kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Der Tanz, den die da getanzt haben, den nennt man Koromi. Das ist ein sehr alter, traditioneller Kriegstanz in Georgien. Und der Legende nach erweckt man damit die alte georgische Armee, die dann gegen den Feind kämpfen soll. Und Eleni Sabirade, die war eine von den Tänzerinnen.
Ich war wirklich sehr stolz. Ich habe mich wie eine Soldatin gefühlt. Wir haben uns ganz fest an den Händen gehalten. Eine Frau, die meine Hand hielt, sagte zu mir, danke, dass du mir heute diese Kraft und diese Energie gegeben hast. Und ich habe ihr im Grunde dasselbe gesagt, denn sie war auch diejenige, die mir die Energie und diesen Kämpfer- und Kriegergeist gegeben hat. Es war wirklich einer der besten Momente in unseren Protesten.
Moments of our protests history.
Ja, diese georgischen Traditionen wie diesen Tanz mit in diese Proteste einfließen zu lassen, das ist den Menschen da gerade sehr wichtig. In ihrem Verständnis will Russland ja Georgien erobern und auch die georgische Kultur zerstören. Ja, und davor haben auch andere Vertreterinnen aus der Clubszene zum Beispiel Angst.
Apropos Clubszene, also Georgien, gerade eben die Hauptstadt Tbilisi, die ist ja sehr bekannt eben für diese vielen Techno-Clubs, werden auch immer mal wieder Vergleiche mit Berlin angestrengt und dementsprechend für eine Szene, die ja Freiheit lebt und sich auch gegen Diskriminierung einsetzt. Was passiert mit dieser Szene im Moment?
Ja, aktuell heißt das für die, die Dancefloors bleiben erstmal leer. Die Clubs streiken nämlich gerade noch und alle Veranstaltungen, Raves oder sonstiges sind ausgefallen. Wir waren ja eben gerade schon beim Tanzen und es gibt hier so einen Spruch, we dance together, we fight together. Also wir tanzen zusammen, wir kämpfen zusammen. Und ja, der gilt seit 2018. Damals gab es schon mal Massenproteste, nachdem die georgische Polizei den sehr berühmten Club, das Bastiani, gestürmt hat. Ja, und heute ist die Clubszene auch wieder bei den Protesten ganz vorne mit dabei, auch Makuna vom Club Left Bank.
Es gibt keinen Platz für Partys, wenn das Land gerade am Rande des Autoritarismus steht. Wenn wir jetzt schweigen, könnte das bedeuten, dass die Communities und Werte, für die diese Clubs stehen, letztendlich verschwinden werden. Wir sehen jetzt schon beunruhigende Entwicklungen, wie die Einführung von Gesetzen gegen LGBTQ+. Und ich fürchte, dass die Folgen davon furchtbar sein könnten.
And I really fear the consequences of this could be really devastating.
Ja, gerade dieses Anti-LGBTQ-Gesetz, davor hat man in den Clubs besonders Angst. Das gilt jetzt seit dem 2. Dezember. Auf dem Papier soll es darum gehen, eben Kinder vor einer sogenannten queeren Propaganda zu schützen. Gibt so eins auch in Russland und dort wurde erst vor kurzem wieder ein Club in Moskau von der Polizei gestürmt, eben auf Grundlage dieses Gesetzes und davor hat man natürlich jetzt in Tbilisi auch Angst.
Kann man sich vorstellen, wie ist das bei anderen Kultureinrichtungen, also zum Beispiel auch Theater hat ja in Georgien eine besondere Bedeutung.
Ja genau, also Theater war auch schon während der Sowjetunion in Georgien immer ein Ort des Widerstands. Unter dem Vorwand des ja, Nationalismus ist man da immer wieder gegen Aufführungen vorgegangen und viele Theaterleute wurden während des stalinistischen Terrors sogar verfolgt und ermordet. Ja und mit dieser Geschichte, mit diesem Wissen, was da passiert ist, da leben viele Theaterleute eben immer noch. Und das ist auch für die Schauspielerin Supiko Gwimratze so. Und deshalb will sie auch in Georgien bleiben und kämpfen.
Wir haben keine Karriere, keine Zukunft, wenn es so kommen sollte. Dann müssten wir irgendwo hinziehen und Ausländer sein. Und ich, ein Mädchen, das in Tbilisi lebt, habe gesagt, nein, Ich werde nirgendwo hingehen, um dort Schauspielerin zu sein. Wir kämpfen weiter für Veränderung. Wir kämpfen für Freiheit und wir sind bereit, dafür die gesamte Verantwortung zu übernehmen.
We are fighting for change. We are fighting for freedom and we are ready to take all the responsibilities.
Ja, von einem Theater habe ich sogar gehört, dass sie, seitdem es dieses Anti-LGBTQ-Gesetz gilt, nur noch Stücke spielen mit queeren Geschichten. Also man will sich da auch einfach nicht einschüchtern lassen und vor allem auch georgisch bleiben. Und das gilt eben auch für ganz die vielen anderen Szenen in der Kultur gerade. Also Fashion, Film und natürlich auch Musik.
Mhm. Aber gerade dieses Widerständige hat ja eben auch eine lange Tradition in Georgien, wo man sich eigentlich gegen immer ausländische Besatzer oder Einflussnahme irgendwie verwahren musste, um die eigene Kultur zu behalten. Also stellt sich natürlich die Frage, kann man in solchen langen Zeiträumen denken oder wie geht es jetzt weiter in Georgien?
Ja, die Zukunft Georgiens ist gerade sehr ungewiss. Entscheiden könnte jetzt der 29.12. werden, das ist übermorgen. Dann wird nämlich der neu gewählte Präsident die alte Präsidentin ablösen, oder sie, er soll. Das ist Salome Zurabishvili, das ist die alte Präsidentin. Sie ist pro-EU und hat eben angekündigt, dass sie im Amt bleiben will, bis es legitime Wahlen im Land gibt. Und ja, die pro-russische Regierungspartei will natürlich den eigenen Präsidenten so schnell wie möglich ins Amt bekommen.
Schauen wir, ob das klappt. Henrik Schütz war das mit einem Einblick in die Kulturszene Georgiens und ja, im Moment dieser Momentaufnahme des Kampfes für eine weiterhin europäische Zukunft. Herzlichen Dank dafür.
Danke.
Die Robotron-Kantine in Dresden. Der Name verheißt ja Futuristisches, doch haben hier einst keine Cyborgs gefrühstückt, sondern die menschlichen Mitarbeiter des VEB Robotron, der unter anderem den DDR-Computer R300 hergestellt hat damals. 1990 war Schluss damit. Heute ist der denkmalgeschützte Flachbau ein schönes Exemplar der Ostmoderne. Circa 3000 Quadratmeter Nutzfläche, der jetzt eigentlich mit Millionen saniert und als Kunsthalle für Gegenwartskunst fungieren sollte. Nur, die Stadt Dresden will die zugesagten Eigenmittel von 1,5 Millionen nun doch nicht aufbringen. Es müsse gespart werden, heißt es da. Ja, was bedeutet, dass auch schon zugesagte Mittel vom Bund in Höhe von 4 Millionen und eine Privatspende von 1,5 Millionen futsch sein könnten? Tja, wenn nicht noch was passiert. Und wer leidet jetzt konkret darunter? Zum Beispiel Christiane Mennecke-Schwarz vom Kunsthaus Dresden, denn das sollte in dieser Robotron-Kantine ein neues, dauerhaftes Zuhause finden. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, ja, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Frau Mennecke-Schwarz, was bedeutet das denn jetzt konkret, diese Absage für das Kunsthaus Dresden? Denn Sie waren ja schon dabei umzuziehen, richtig?
Ja, für uns ist das ehrlich gesagt ein ziemlicher Albtraum, weil wir im Begriff stehen, im Januar umzuziehen. Wir ziehen jetzt also auf absehbare Zeit in ein Gebäude, das ohne Heizung und ohne Sanitäranlagen natürlich nur ganz eingeschränkt betriebsfähig ist. Wir haben dort in den letzten Jahren schon gearbeitet, um zu zeigen, wie wunderbar sich diese Räume eignen, die wirklich ganz fantastische Qualitäten haben, um zeitgenössische Kunst zu zeigen. Aber das war ein, sagen wir mal, Probemodus, um einfach auch das Funktionieren unter Beweis zu stellen. Mhm. Auf lange Sicht ist das keine gute Möglichkeit zu arbeiten.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn Sie da eben jetzt nicht de facto nicht umziehen können, weil eben auch nicht saniert wird. Vielleicht, dass man noch mal eine Bedeutung vor Augen hat, dieser Robotron-Kantine. Warum ist die so gut geeignet als Ort der Gegenwartskunst?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr großzügiger Bau mit zwei riesigen Hallen, die ehemaligen Speisesäle, die mit Formsteinwänden von Eberhard Wolf, einem Dresdner Künstler, auch ausgestattet sind. Das Gebäude hat eine umlaufende Terrasse von Friedrich Krach. Das ist so eine der Ikonen der Ostmoderne, kann man sagen, in Bezug auf den Bauschmuck. Und das ganze Gebäude atmet sozusagen den Aufbruch in die Moderne, in die Zukunft. Und das ist etwas, was wir in Dresden gar nicht so oft haben, weil wir in der Tat ein eher, sagen wir mal, durch andere Jahrhunderte geprägtes Stadtbild haben, was aber dann wiederum der modernen Kunst gar nicht so sehr entspricht.
Also vielleicht nur für den Hintergrund, 1969 bis 1972 war die Bauzeit, Architekten Herbert Zimmer, Peter Schramm und Siegfried Thiel. Ja, nun kann man ja nur sagen, natürlich lohnt sich das dann, das zu erhalten, aber 5,5 Millionen sind auch gesichert. Also was reitet die Stadt jetzt Dresden, die ja selbst Eigentümer der Robotron-Kantine ist, diesen im Verhältnis gesehen ja doch kleineren, noch fehlenden Eigenbetrag von 1,5 Millionen zu verweigern?
Ja, also ehrlich gesagt war das für uns auch ein ziemlicher Schlag in die Magengrube. Ich kann es mir eigentlich bis heute, das ist ja noch gerade erst eine Woche her oder so, nur erklären, dass tatsächlich da irgendwie etwas nicht verstanden wurde. Denn es ist absolut unbegreiflich, wie man ein Denkmal, was sozusagen im Besitz der Stadt ist, jetzt eigentlich weiter verfallen lassen soll und auch eine städtische Einrichtung, ein Museum quasi in einem Haus ohne Toiletten für die Besucherinnen und ähnliche Dinge weiter arbeiten lassen soll. Das ist eigentlich völlig unerklärlich und ich glaube, man hat sich nicht genug damit befasst, ehrlich gesagt.
Das wäre ja eine, sagen wir mal, eine Erklärung, die darauf abzielt, dass sich da jetzt natürlich jemand mit befassen muss. Ist es nicht sowieso so, dass die Stadt das Gebäude instand halten muss, weil es ja eben unter Denkmalschutz steht?
Also die Stadt muss das Gebäude definitiv erhalten. Das heißt, die Millionen, die jetzt eingeplant waren, die werden auch auf die Stadt und auf uns alle als Stadtgesellschaft zukommen. Es wäre natürlich sehr sinnvoll, dass mit Hilfe des Bundes, die ja zugesagt worden ist, eine Städtebauförderung, die wirklich sehr großzügig auch für die Kommunen ausgestaltet ist, von 4 Millionen in Anspruch zu nehmen. Und natürlich ist es eigentlich auch fatal, die Spenderfamilie, die Familie Arnold, auf diese Art und Weise bei ihrer letzten großen Spende für Dresden vor den Kopf zu stoßen. Denn das ist eine jüdische Familie, die in Dresden gelebt hat, schon im 19. Jahrhundert mäzenatisch tätig war und tatsächlich auch nach 89 ihre mäzenatische Tätigkeit in Dresden wieder aufgenommen hat, obwohl sie natürlich verfolgt war im Nationalsozialismus und eigentlich aus ihrer Heimatstadt vertrieben wurde. Und diese Spende von 1,5 Millionen ist eigentlich jetzt sozusagen das letzte Geschenk der Familie an die Stadt, die auch den Kulturpalast mit einer Orgel ausgestattet hat, die sehr viel an der Universität mäzenatisch tätig war. Mhm. Und das nicht zu honorieren, sondern eigentlich durch Missachtung zu strafen, scheint auch ein ganz fatales Signal aus Dresden.
Aber ist denn da wirklich das letzte Wort schon gesprochen? Denn wenn ich jetzt mal die Zahlen vergleiche, dann sind ja die 1,5 Millionen, die Dresden als Stadt jetzt eben zuschießen müsste, relativ klein im Vergleich zu dem restlichen Betrag, der schon zugesagt wurde. Also kann man das nicht anderweitig noch rekrutieren, dieses Geld?
Also tatsächlich ist es so, dass diese Förderung seitens des Bundes damit verbunden ist, dass eine Kommune immer auch Eigenmittel dazugeben muss. Man kann das also nicht durch externe Spenden kompensieren. Das hat natürlich auch den tieferen Sinn, dass eine Kommune letztendlich auch die Projekte unterstützen und verstehen muss, die sie auf den Weg bringt und die sie sich fördern lässt. Wir hoffen sehr, dass es nochmal möglich ist, eine Entscheidung im Stadtrat zu revidieren und mit den richtigen Informationen nochmal untersetzt, die Politik dazu zu bringen, diese wirklich etwas paradox, absurd anmutende Entscheidung in Frage zu stellen. Das kann man natürlich nicht alle 3 Tage machen, dass ein Stadtrat etwas entscheidet und das dann noch einmal neu betrachtet wird. Wir hoffen aber sehr, dass es möglich ist, nochmal mit einem Kompromissvorschlag hineinzugehen. Denn ein Stadtrat ist letztendlich auch nichts anderes als ein Hausbesitzer. Er sollte versuchen, sein Haus in Schuss zu halten und nicht verkommen zu lassen oder verfallen zu lassen.
Es wäre Ihnen natürlich zu wünschen, dass das funktioniert. Nun mal, der Stadtrat ist ja auch wirklich aus vielen Parteien zusammengesetzt. Also eine eindeutige politische Lagerbildung kann man da eher nicht beobachten. Wenn Sie jetzt sagen, es fehlt das Verständnis, meinen Sie damit das Verständnis einfach nur für die Zahlen oder meinen Sie eben auch das Verständnis vielleicht doch für die Besonderheit der Architektur? Also ist diese Ostmoderne eben doch immer noch nicht so akzeptiert, wie das eigentlich sein sollte?
Ja, ich hoffe natürlich sehr für uns alle, dass ein Stadtrat rechnen kann. Rein rechnerisch wäre die Sache schon total klar. Ich glaube schon, wie Sie sagen, dass diese Ostmoderne als etwas, was sich noch auf dem Weg ist zu etablieren, vielleicht nicht auf Anhieb jedermann gefällt. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass auch die Westmoderne eine Architektur ist, die sozusagen erst oft mit mehreren Jahrzehnten Verzögerung angenommen wird. Also man kann eigentlich beobachten, wie das Bild der Ostmoderne sich gerade ganz stark wandelt. Und das hat etwas mit dem zu tun, wie wir eigentlich als Gesellschaft strukturiert sind. Und darum bedarf es eigentlich auch der Erinnerung ganz stark an diese Orte der Industriekultur, in der viele Menschen aus den vorhandenen Generationen auch an der Zukunft gebaut haben und ja auch nicht ganz unerfolgreich gebaut haben, denn die Mikroelektronik ist für Dresden ein ganz wichtiges Identitätsmerkmal und hat letztendlich mit ihrer historischen Basis auch dazu geführt, dass wir heute in Dresden Mikroelektronik haben. Insofern sind die Dinge mehr miteinander verbunden, als es mancher zunächst vielleicht von außen verstehen kann. Aber das Bild wandelt sich eben sehr und der Erfolg ist eigentlich ein ganz eindeutiger. Jedenfalls haben wir das in der Annahme dieses Gebäudes sehr stark erfahren, dass Menschen aller Generationen dorthin gefunden haben, sich sehr gefreut haben. Eigentlich, dass dieses Gebäude wieder zum Leben erweckt wurde und voller Neugier und Offenheit eigentlich sich auch insbesondere mit der Architekturgeschichte beschäftigt haben.
Dann hoffen wir, dass da das letzte Wort eben noch nicht gesprochen ist. Die ungeklärte Zukunft immer noch der Robotron-Kantine in Dresden. Und das war Christiane Mennecke-Schwarz vom Kunsthaus Dresden, das durch den Ärger um diese Finanzierung im Moment heimatlos ist. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und uns hat inzwischen die Meldung erreicht, dass auf die Robotron-Kantine ein Brandanschlag verübt wurde am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages. Unter anderem soll da das Dach beschädigt sein, Täter unbekannt, keine Verletzten zum Glück. Ob diese Brandstiftung politisch motiviert ist, das versucht die Polizei jetzt herauszufinden. 2024 verhieß eigentlich nichts Gutes für Hollywood. Nach dem Streik ein Jahr davor, da hatten Schauspieler und Autorinnen den Betrieb in den Studios für Monate lahmgelegt. Die Folgen wurden als gravierend eingeschätzt. Tja, dann gab es doch so einiges an Produktionen, zum Teil auch erfolgreich. Aber Stimmungskiller lauern schon wieder mit Blick aufs kommende Jahr, etwa die Wiederwahl von Donald Trump. Für viele Kreativ- und Stars ist das ja eine absolute Hassfigur. Unser Filmkritiker und Experte Christian Berndt hat recherchiert, wie 2024 aus Sicht Hollywoods nun ja, abschließend zu bewerten ist.
Hier ist Freude für euch in Rileys Kopf. Applaus, Applaus!
Alles steht Kopf 2 ist einer von mehreren Hollywood-Kino-Hits, die dieses Jahr viel Publikum anlockten. Die Zuschauerzahlen lagen 2024 im Durchschnitt der letzten Jahre und gerade gegen Jahresende hat das Hollywood-Kino noch einmal zugelegt, so der ARD-Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Wicked und Vaiana 2 sind wahnsinnig gut gestartet. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, so gut wie das jetzt gestartet ist, kann 2025 auch richtig gut werden.
Der Streik in Hollywood letztes Jahr hat sich auf die Einspielergebnisse 2024 erstaunlich gering ausgewirkt. Für den Produktionsstandort hatte er dagegen größere Folgen.
Es ist Tatsache, dass um die 15% weniger Menschen aktuell in der Unterhaltungsbranche beschäftigt sind als noch vor ein, zwei Jahren und es auch weniger Produktionen gegeben hat, ungefähr ein Drittel. Das hängt zum Teil noch am Streik, aber es ist eben auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen in die Zukunft hinein entwickelt, weil die Studios eben dran arbeiten, Kosten zu senken.
Auch wenn sich die Auswirkungen des Streiks in Grenzen gehalten haben, ist die Stimmung in Hollywood am Jahresende im Keller, wie der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough erzählt.
Es ist eine komplette Katastrophe. Es gibt vielleicht ein paar Lichtblicke. Wicked ist gerade super gelaufen, aber insgesamt ist es die Vollkatastrophe. Jedes Studio hat Kürzungen vorgenommen und mehr werden folgen. Hunderte, wenn nicht Tausende, haben ihre Jobs verloren in diesem Jahr. Alles ist so im Umbruch. Insofern Hollywood erwartet Schlimmes auch für 2025.
Nicht die Streiks sind der Grund für die Misere, so Roxborough. Viel gravierender ist, dass der Wandel zum Streaming das Fernsehgeschäft hat einbrechen lassen, mit dem die Studios bislang den größten Teil ihrer Gewinne gemacht haben. Aber viele Probleme seien von den Studios in den letzten Jahren auch selbst verursacht worden.
Die haben ihr ganzes Geschäftsmodell so schnell umorientiert und alles auf Streaming gesetzt, was wahnsinnig viel Kosten verursacht hat und nicht sehr viel reingebracht hat. Es ist wirklich, Disney ist die Einzige, die erst dieses Jahr damit Profit gemacht haben. Alle anderen machen nur Verluste und man hat am Ende nur Netflix, Disney und die Technologiefirmen, die ihr Geld mit Film und Fernsehen nicht machen müssen, wie Amazon oder Apple.
Die Studios haben völlig überschätzt, meint Roxborough, wie viele Streaming-Abonnements tatsächlich abgeschlossen würden. Und sie haben massiv unterschätzt, wie schwierig es ist, ein global agierendes Streaming-Portal aufzubauen.
Netflix ist auch tatsächlich der einzige Streamer oder in erster Linie Streamer, der wirklich gute Gewinne macht. Ist auf der anderen Seite auch kein Wunder, denn die sind ja seit Ewigkeiten im Geschäft. Die haben die entsprechende Erfahrung und die haben eben auch gelernt.
Für die Studios bedeutet dieser Wandel, meint Scott Roxborough, dass sie sich schleichend aus dem Fernsehgeschäft zurückziehen und neue Modelle für ihre Streaming-Portale suchen werden. Das Kinogeschäft aber, so Roxborough, wird für sie wichtig bleiben.
die Studios setzen nach wie vor auf ganz große Filme, Filme, die bekannt sind von der Marke her, sei es Sequels oder sei es wie Wicked, basiert auf einer sehr erfolgreichen Broadway-Show und versuchen alles, was irgendwie nach Risiko riecht, zu vermeiden. Für mich bedeutet das eine richtige Spaltung zwischen die ganz, ganz großen Produktionen und die viel kleinere, unabhängige Filme.
Und der Mittelbau, der früher das Kinogeschäft ausgemacht hat, Komödien und Thriller, wird mehr und mehr ins Streaming wandern, so Roxborough. 2024 steht exemplarisch für den anhaltenden Trend zum Sequel. Unter den 14 weltweit erfolgreichsten Filmen dieses Jahr sind 13 Fortsetzungen und eine Musical-Verfilmung. Abgesehen von den wirtschaftlichen Krisen hat noch ein ganz anderes Ereignis die Stimmung unter Hollywoods Kreativen verdüstert, die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten.
Einige haben jetzt Angst, dass eine gewisse Selbstzensur stattfinden könnte von den Studios, dass Themen, sei es LGBTQ oder Abtreibung, viel schwieriger sein werden, durch ein Studio zu bekommen.
Diese Sorge hält Roxborough für real. Schon in den letzten Jahren habe Hollywood versucht, mit Serien wie Yellowstone auch das konservativ-ländliche Publikum stärker zu gewinnen. Und auch die Studios, die sonst traditionell den Republikanern zuneigen, würden nun präsidiale Einflussnahme fürchten. Trump hat zum Beispiel einen Moderator des zu Disney gehörenden Senders ABC wegen Verleumdung verklagt.
Das ist jetzt der Punkt, wo Trump dann auf die großen Studios auch offensichtlich Wirkung hat. Disney hat das jetzt außergerichtlich geregelt mit, Achtung, 15 Millionen Dollar an eine Stiftung. Es gibt schon eine Menge Beobachter, die sagen, nicht nur die Pressefreiheit ist potenziell bedroht, auch in der Kunst droht möglicherweise so eine Schere im Kopf.
Nach Meinung mancher Beobachter hat Disney zu schnell nachgegeben. Ob Trump das ihm verhasste Hollywood tatsächlich ins Visier nimmt, wird sich zeigen. Er würde die verunsicherte Filmindustrie jedenfalls in einer massiven Schwächephase treffen.
Verunsicherung in Hollywood nach einem eher durchwachsenen Jahr, berichtet Christian Berndt.